Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstück aus dem Bauch. Hm.
Ja.
Ja.
So, und du?
Ist der Kaffee noch heiß?
Hm. Geht doch. Ey, wach ist irgendwie anders, ne?
Ja. Wie schön.
Ne?
Immer noch Gusken, ne?
Immer noch Gänsehaut.
Ja.
Ich finde das ja irgendwie klasse, ne?
Marius.
Ja.
Das war die Hymne, ne?
Das war irgendwie die Hymne.
Mauerfall.
Und so. Das war auch so ein Gefühl.
Ja.
So dieses Beseelte und jetzt kriegen wir das endlich hin, diese Scheißmauer und diese, ne, so. Und überhaupt dieses Freiheitsgefühl, das war so.
Ich weiß, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt und wo war ich? In Hamburg, klar. Und da war, bei mir um die Ecke war so ein kleiner Bäcker. Und da haben wir immer Brötchen gekauft, klar, so die Nachbarschaft auch. Und da war ganz aufgeregt eine ältere Frau und die wollte 10 Brötchen haben. Und dann, ach, wieso, also 10 Brötchen, was ist los? Und dann fing sie an zu weinen und ja, sie hat eben den Besuch aus der ehemaligen DDR bekommen.
Das war unvergesslicher Moment, das war so.
Ja, ich glaube, jeder hat so ein Erlebnis, vermute ich mal.
Ja, genau, ist wieder so ein Erlebnis, wo war man gerade, was hat man gerade gemacht? Das, ja, genau. Und schade, dass das hinterher dann doch irgendwie so ins Negative gerutscht ist, vieles davon.
Ja. Da wurde die vermeintliche Freiheit plötzlich, da haben sie denn ganz schnell die Zähne des Kapitalismus gespürt. Ne?
Ja.
Als erstes wurden die mit Versicherungen, mit Autogeschichten, Krediten über den Tisch gezogen.
Ja, ich weiß Deutsche, nicht. Also ich war ja dann für die Deutsche Bank drüben und
so ein Image hast du.
Image-Dingsbums, um zu zeigen, was man da jetzt bei der Bank alles machen kann und die Leute vorgestellt und so. Das war ganz harmlos, aber trotzdem, so ist was so ein Goldrausch irgendwie. Und ich fand das ganz komisch. Ja. Irgendwie die ganze. Und dann war ich ja dann in Dresden auch für die Morgenpost. Mhm. Und das war so Aufbruchstimmung. Aber da habe ich mich immer gefragt, was machen wir alle im Osten? Also, Moment mal, das war ja interessant, aber ich hätte es besser als Austausch gefunden, ne?
So. Aber trotzdem, so, ich finde der Mauerfall jetzt psychologisch, also erstmal guten Morgen, ihr Lieben.
Wir sind schon mittendrin.
Mann,
sorry.
Können wir nicht mal guten Morgen
sagen? Ja, was ist denn das
ja,
hier?
Mann.
Gut, du redest jetzt und begrüßt die und.
Und du, ja, und gegen
deine. Und ich habe die Freiheit und hau jetzt erstmal was rein. Sorry. Ich habe das ganz vergessen. Ja, ich war gerade so in Erinnerung.
Ja, das hat Marius. Ja,
so.
Das, ja. Nein, also. Vor Jahren hat uns mal eine Frau eine Kritik geschrieben, hat gesagt, sie kann es nicht ertragen, wenn Menschen beim Frühstücken mit vollem Mund reden.
Fühl ich auch ganz voll.
Ne? Findest du auch, ne? Würde eigentlich ja nie machen.
Ne.
Nee, sie nimmt sich manchmal die Freiheit raus, aber
Leute, das ist was ganz Wunderbares.
Ne?
Tuk-Tuk-Kekse. Diese Cracker. Und die mit ein bisschen Frischkäse, Ziegenfrischkäse mit ein bisschen Knobi drin. Und dazu Cocktailtomaten.
Und das ins Mikrofon zu knuspern, das ist das.
Leute, das nennt man Freiheit. Das nennt man Freiheit, schon morgens in den Knoblauch zu hauen.
So, und die Millionen von Zuhörern, die wir haben die Freiheit auch ganz schnell abzuschalten.
Ich dir wieder was vorkaufe. Ja, ist ja gut. Ich höre schon auf.
Jetzt
knobst du dich leise. Mach doch, was ihr wollt. Mach mal leise.
Nee, dieses Blamberwald bei dem Mauerfall und dieses Gefühl von vielen, so, ich habe jetzt die Freiheit, tatsächlich dorthin zu fahren, wo ich hinfahren will. Und ich werde nicht kontrolliert und ich brauche keinen Ausreiseantrag, all das. Und jetzt, ihr Lieben, wird es ganz unromantisch, psychologisch. Das heißt, wir Menschen, fast alle, haben dieses Gefühl, wenn wir das unser Leben selbst steuern können, dass es uns dann gut geht. Wenn wir selbst Kapitänen auf dem Lebensschiff sind, dann haben wir die sogenannte internale Kontrollüberzeugung. Schönes Wort.
Die was?
Die internale Kontrollüberzeugung. Locus of Control von Herrn Rotter, der hat das entwickelt.
Also Locus kenne ich irgendwie anders heute. Nee,
mit C, ne, und Locus, also
oh, die Kontrollüberzeugung. Ich mal ja. So.
Und das Gegenteil von dieser internalen Kontrollüberzeugung ist natürlich, dass äußere Kräfte, Zufall, andere Personen unser Leben bestimmen. Das ist der externe, die externe Kontrollüberzeugung. Und die macht auf die Dauer nicht fröhlich. Nee. Die beeinflusst unser Wohlbefinden, finden wir nicht gut. Und damit haben wir schon mal so einen Punkt psychologisch, warum das Gefühl von Freiheit, unser Leben selbst zu bestimmen, warum es so zentral ist, auch gesundheitsfördernd ist sowieso.
Mhm. Aber es ist ja, also es geht ja in meinem Lernen in Psychologie und in dem, was ich so kenne und so, geht es ja auch darum, also nicht nur, dass es fast allen Menschen so geht, sondern dass es wirklich, dass dieser Freiheitswille, also dass der eigentlich in allen Menschen verankert ist.
Mehr oder weniger, ein
Grundbedürfnis ist.
Ja, genau.
Und dass der Mensch immer irgendwie nach Freiheit strebt, körperlich, seelisch, psychisch. Mhm. Und das hat natürlich einmal Ursachen in der Evolution, weil natürlich die Freiheit bedeutet, du kannst dich überleben und anpassen.
Ja.
Also du kannst ja wählen.
Ja.
Wenn du auf dem Baum sitzt und unten ist der Segelzahntiger, hast du keine Freiheit. Mhm. Aber bist du unten und hast die Möglichkeit, kannst du entscheiden. Mhm. Laufe ich weg, werfe ich einen Stein, streichle ich den Säbelzahntiger oder esse ich ihn zum Abendbrot? Mhm. Also das ist so.
Oh, okay.
Ja, der ist zäh, schmeckt nicht so sagen, gut. Nee. Aber,
habt ihr schon mal Säbelzahntiger?
Ja.
Nee, der hat so Blähungen hinterher.
Also ich wette mit dir, der Chinese bei uns um die Ecke kann auch das bieten, wo der schon Hai und Krokodil hat und so. So, nee. Also kommen wir doch mal zurück. Lenk doch nicht immer ab.
Nein, gar nicht.
Ich bin jetzt beim Säbelzahntiger, der macht Blähungen. Dann heißt nämlich Freiheit gleich, du hast einen Handlungsspielraum.
Ja.
Also du möchtest die Wahl haben, das ist es doch. Mhm. Du fühlst dich frei in deiner Entscheidung, wenn du ein paar Sachen angeboten kriegst. Weißt du noch, wie wir vor Jahren in einem Supermarkt oder einem Geschäft in Irkutsk standen und da gab es...
In Sibirien.
Wir waren mit dem Zug unterwegs und standen dann in Irkutsk in einem Laden und kauften irgendwelche Sachen und Lebensmittel und dann war da ein Regal und da gibt es eine Pfanne.
Nee, ich korrigiere dich, da gab es, glaube ich, drei Pfannen, groß, mittel, klein.
Ja, in der Größe, aber es war eine Ausführung. Mhm, genau. Du konntest jetzt nicht die noch mit der sowieso Beschichtung und der dreifach geklöppelten Deckel und mit Aromaschutz und ich weiß nicht was, sondern du hattest drei Pfannen und du konntest entscheiden, habe ich ein zu verköstigen, 10 oder 20, so. Mhm. Und dann kaufst du die entsprechende Größe aus die Maus. Mhm. Da weiß ich noch, dass wir uns unterhalten haben, gesagt, im Grunde genommen ja keine schlechte Idee. Das ist ja auch wieder so widersprüchlich. Du bist auf der einen Seite, bist du gezwungen, dich dazwischen und kannst dich nur dafür entscheiden. Du kannst sagen, Pfanne, ja oder nein. Mhm. Und hast nicht die Freiheit zu wählen, was du gerne möchtest. Auf der anderen Seite gibt dir diese Vorgabe aber eine gewisse geistige Freiheit, weil damit ist das Thema durch.
So,
Pfanne, ja oder nein?
Und jetzt muss ich wieder psychoklugscheißen. Genau das, was du beschrieben hast, nennt man die Paradoxie der Freiheit. Gibt es tatsächlich eine ganze Theorie zu?
Da oder kommen wir doch noch
darauf hin? Ah, die wollte darauf hin. Oh Mensch, das wollte ich mal klugscheißen.
Weißt du was? Ich esse doch einen Tuk-Tuk.
Nee.
Quatsch du mal ruhig deine Opern. Mach mal ruhig hier den dicken Psychologen.
Ich kann doch nicht in deinen Kopf gucken, wo du drauf hin willst.
Ich bin offen wie ein Buch.
Ja, stimmt.
Ja.
Okay.
Ich wollte ja nur sagen, dass dieses Streben nach Eigenkontrolle und diese Selbstbestimmung ganz tief im Gehirn verankert ist. Mhm. Das ist eine Form von Autonomiebedürfnis und Selbstwirksamkeit. Es ist also keine Idee von irgendeinem Philosophen, Freiheit oder so, sondern das ist wirklich ein uraltes biologisches Programm. Und es ist neurobiologisch so wichtig, weil diese Kontrolle, die wir so haben, über uns selber reduziert ja Stress. Mhm. Also wenn ich die Freiheit habe zu sagen, ja, ich will das oder ich will das nicht, bin ich nicht gestresst. Habe ich einen Kontrollverlust, bin ich gestresst. Wenn ich frei bin, dann bin ich weniger gestresst, fühle mich nicht hilflos und habe keine weniger Angst.
So,
darf ich zu Ende reden?
Na klar.
Das ist alles in unserem Belohnungssystem verankert.
Mhm.
Wir fühlen Lust, Hoffnung, Motivation. Mhm. Das sind die ganzen positiven Aspekte. Mhm. Von daher ist psychologische Freiheit natürlich auch ein richtiger, ja, wie soll ich sagen, Neurobooster für seelische Gesundheit. Genauso aus der Entwicklungstheorie. Dass man nämlich sagt, Freiheit ist zum Beispiel Identität.
Mhm.
Ich kann ja als Kleinkind, habe ich ja immer dieses Bedürfnis, etwas selber zu machen.
Allein.
Das ist genau
allein
da,
ist das
allein, wo sich das alles zeigt. Das Trotzalter zum Beispiel ist zum Beispiel, kann man praktisch sehen wie ein Freiheitsalter.
Mhm.
Das ist wie so ein Testlauf.
Mhm.
Schon mal, wie ist die Autonomie? Wie klappt das? Also ist das nicht, dass ich gegen die Freiheit arbeite, sondern ich arbeite für die Freiheit, mich zu entscheiden. Und das ist so ganz langsam der Weg, sich eine Identität irgendwie zu verschaffen. Mhm. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass dieses Existenzielle, existenzielle
ja.
Freiheit, dass das unsere Natur ist, gleichzeitig auch eine Last ist.
Mhm.
Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo Tilly jetzt schon seit einer Viertelstunde.
Sie kommt drauf.
Scharrt.
Ja.
Ja, aber ich musste doch erst erklären, was alles positiv ist, um jetzt zu verstehen, dass das alles eine negative Seite hat.
Wunderbar.
Ne?
Ich warte.
Der Mensch ist eigentlich das einzige Lebewesen, was das weiß, dass es entscheiden muss. Du musst dich ja entscheiden. Es ist ja schwierig, sich nicht zu entscheiden. Selbst wenn du einfach aus der Situation rausgehst und gar nichts tust, hast du etwas darüber entschieden.
Da kommen wir schon wieder zu unserem Paul Watzlawick. Ne? Es ist nicht möglich, nicht zu kommunizieren. Es ist nicht möglich, sich nicht zu entscheiden. Mhm. Außer zu sagen, ich mache nichts, ist auch eine Entscheidung, ja.
Und das ist nämlich der Moment, Jean-Paul Sartre, den nehme ich dir jetzt nämlich einfach weg.
Ah.
Der hat mal gesagt, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt.
Mhm.
Damit meinte er, du bist verurteilt, dich dieser Freiheit zu suchen.
Mhm.
Und gleichzeitig merkst du, dass so viel von Freiheit oder dass du manchmal mit der Freiheit gar nicht richtig zurechtkommst.
Mhm.
Und wenn du diese Freiheit nicht hast, du kannst dich dem ganzen Prozess, dieses Entscheiden oder so, gar nicht wirklich entziehen.
Mhm.
Denn entziehst du dich, gehst du nicht zur Wahl, sagst du nicht, dass die Brötchen nicht schmecken, sagst du nicht, was eigentlich anliegt, dann verleugnest du dich erstens selber, dann fühlst du dich nämlich nicht gut, du kriegst irgendwann das Gefühl, Mensch, ich existiere eigentlich gar nicht mehr, weil du nicht authentisch sein kannst. Jeder, der mal in irgendeiner Form von Beziehung war, also sei es nun der Chef, der dir ständig einbeipult oder in einer Beziehung, wo immer der andere Recht haben will oder so, weiß, wie schwer das auf Dauer ist und dass das wirklich zu Anfang vielleicht noch geht, aber irgendwann immer schwieriger wird, weil irgendwann sträuben sich deine Nackenhaare und du sagst, ich muss aber doch auch selbst entscheiden können.
Ja. Und da kommen wir auch.
Ne?
Auch so eine Reaktanz, auch so ein Begriff haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Wenn einer sagt, du musst das machen, du musst das kaufen, du musst dies und das, das Wörtchen, du musst, weckt so ein kleines Teufelchen oder mal wie auch Engelchen, wie man es nimmt in dir, der sagt, ich muss hier gar nichts.
Ich muss hier gar nichts. Und wieso
überhaupt? Nicht.
Weil du das willst, schon lange nicht. Und das kenne ich auch. Aber ihr kennt auch gleichzeitig dieses Gefühl, du stehst vor einem Regal und da gibt es jetzt, was weiß ich, 25 verschiedene Tüten mit Frühstücksflocken. Das sind nur die Haferflocken. Wir sind noch nicht bei den Meerkornflocken und wir sind noch nicht bei den anderen Dingen wie Puffs und wie das alles heißt. So, und nun stehst du da und es gibt Tage, da denkst du dir, ey, muss ich das jetzt haben? Muss ich das jetzt auch noch entscheiden? Das ist nur eine Kleinigkeit, aber es gibt so vieles. Und wir haben eigentlich in unserem Leben ein ständiges Überangebot an Entscheidungsmöglichkeiten.
Ja. Und da zum Punkt, warum muss ich gerade dran denken? Wenn du mal in Amerika gewesen bist und du bist meinetwegen in einer großen Stadt, in einem großen Supermarkt, war in L.A., ne, so, und wenn du da mal so guckst, weil du das mit Cereals, also mit irgendwelchen Haferflocken, ein Riesenregal, wirklich von oben bis unten mit allen.
Ja, das ist monströs.
Und dann stehst du da und genau das ist, und jetzt kommen wir wieder auf unsere drei Bratpfannen zurück, ja, genau das. Ne? Mhm. Zu viel Auswahl heißt auch Überforderung.
Ja.
Und letztendlich dann auch Unzufriedenheit. Das kennt ihr doch auch. Ihr habt euch jetzt entschieden, ein bestimmtes Fahrrad zu kaufen, meinetwegen auch ein bestimmtes Auto zu kaufen oder eine Kamera, keine Ahnung, was auch immer, dann kauft ihr das, habt euch ausgesucht zwischen 100.000 verschiedenen Modellen.
Haben Berichte gelesen
und
Stiftung und Warentest ja, und hast du nicht gesehen und Mails und Freunde dann, gefragt und ja. Beurteilung geguckt. Und
dann hast du dich entschieden und dann freust du dich auch und dann guckst du ein paar Tage später, das gibt ja ein Nachfolgemodell. Scheiße. Oder da hat ein anderes Modell im Test dann doch nochmal irgendwie besser abgeschnitten oder wie auch immer.
Und jetzt gibt's das Ding im Angebot.
Oder so, noch viel schlimmer. Das ist das Schlimmste. Doch, ne?
Und das jetzt macht dich ja richtig wütend.
So. Und deswegen diese Paradoxie der Freiheit, eben dieses, guck mal, bei Netflix, ne, über, ich weiß nicht, wie viel.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, wie viele Filme hast du da jetzt in Gange? 100 verschiedene Sorten von Kaffee. Ja, was denn nu? Und das führt eigentlich zu einer Entscheidungslähmung. Mhm. Habe ich jetzt zunehmend, ne? Wenn mir das zu. Ich war früher, weißt du noch, ne, wenn ich so unterwegs war und ich habe mir was in den Kopf gesetzt, gerne mal eine neue Kamera oder ein neues Objektiv. Ja, das war ganz spannend. Jetzt gucke ich mir das an, ich habe keinen Bock mehr drauf. Weil das ist mir zu viel Information. Ja. Und das führt zu etwas, das nennen wir Entscheidungslähmung.
Ja.
So, das habt ihr jetzt davon.
Also ich habe das ja eigentlich sonst überhaupt nicht. Hm. Ich bin ja sehr entscheidungsfreudig.
Bist du.
Und jetzt war das so, dass ich ja nun die Streaming-Dienste entdeckt habe.
Ja.
Und also Netflix und was weiß ich, Disney Plus und Amazon Prime, was wir da so zufällig alles so rumschwirren haben. Hm. Als Medienleute sollte man ja auch mal reingucken. Ich habe überhaupt kein Fernsehen mehr geguckt. Mir war das viel zu viel. Mhm. Das war... Boah, habe ich gedacht, das geht jetzt gar nicht.
Ja.
Ich habe da reingeguckt und habe die Titel gesehen, habe nur gedacht, ach nö, ne? Dann haben wir beide in ein paar Filme reingeguckt, die so neueren Datums sind, und haben gedacht, das ist aber auch ziemlicher Blödsinn. Bum, balla, bum und also herzzerreißend bescheuerte Dialoge, auch lass mal. Mhm. Also es hat uns nicht wirklich gefallen und das hat also wirklich gedauert. Das fing dann erst an durch eine bestimmte Fernsehserie, so ganz langsam. Und
dann macht so. Annika so richtig Binge-Watching, dann wird da durchgejodelt. Du warst im Fernsehen, warst du beim SWAT-Team in L.A.
Ja, ich war in Schottland, in Edinburgh war eine Serie.
Ja.
Kurz danach war ich dann...
Ich höre es immer nur ballern hier im Hintergrund.
Ja, SWAT in Los Angeles, weil ich habe selten eine Serie gesehen, wo man so viel von Los Angeles sieht. Mhm. Und spätestens als der Hubschrauber über den Canyon gefahren ist, an dem ich damals gewohnt habe, war ich natürlich schwerst begeistert. Und man sieht wieder, wie hässlich diese Stadt eigentlich ist.
Ja.
Muss das mal sagen. Hm. Ist ja aufregend und als Touri ist das irgendwie auch toll, sich verschiedene Sachen anzugucken. Aber wenn man da wohnt, also ich habe ja wirklich überlegt, da auch in der Filmindustrie zu arbeiten und zu bleiben, habe ich ja auch. Und ein bisschen und ich hätte da bleiben können. Hm. Ich konnte das nicht.
Und das war nein, da bist du viel zu kulturell und viel zu Europäerin auch. Ne?
Ja.
Und da geht es wirklich nur, bis heute wird es noch deutlicher, es geht nur um Geld,
ja.
Es geht nur um Business und das sind wir einfach nicht.
Ja, und ich habe auch nicht diese Lebensziele. Nee. Mein Lebensziel kann nicht ein großes Haus und ein Riesenauto und Geld machen sein. Das interessiert mich eigentlich viel zu wenig.
Und wir wissen, dass es nicht mehr das Land of the Free, also hier.
Nee, überhaupt nicht. Und die Rassenunruhen und was weiß ich, was es da alles gibt, was mir auch nicht gefallen würde. Ich könnte die Augen davor nicht verschließen.
Nee.
Da war ich dann auch wirklich... und ich war auch, was die Filmgeschichte angeht, hat das Spaß gemacht, war interessant, Aber ich komme vom Theater und das ist es immer noch. Meine Leidenschaft geht immer noch dem Theater. Und
ich glaube, wir wären dann auch nicht mehr zusammen. Wenn du da gewesen wärst, ich wäre da, glaube ich,
was denn?
Nicht
wie
hingezogen.
Denn?
Nee. Okay, die brauchen alle einen Psychologen mehr denn je, aber
ja, nein, nee. Nein. Also aber das war, mal, war ein interessanter Ausflug,
absolut.
Sich das mal anzugucken, auch ein Stück Freiheit, sich das wirklich mal zu
ist
überlegen.
Das nicht schön?
Wir haben ja auch die Freiheit uns genommen, mal zu überlegen, nach Norwegen auszuwandern. Tilly hat sich da vorgestellt in Norwegen und wie ist das und so.
Die hat mich auch genommen, aber dann gab es viele Sachen. Wir haben ja hier schon viel gearbeitet und ich habe auch so allerhand aufgebaut, wir beide auch, und das wäre alles hinfällig gewesen. Und dann hätte ich da eine Vorgesetzte gehabt, eine Deutsche, die sagt, naja, und als erstes, ne, natürlich Sprachkurs ist selbstverständlich, Psychologe, und dann führst du als erstes erstmal bei der Sitzung nur Protokoll. Mhm. Und die Protokolle kontrolliere ich dann. Und da kommt Reaktanz, ne? Da kommt wieder Kontrolle irgendwie. Als doch schon damals gestandener Psychologe.
Naja, das kannst du so auf Norwegisch und so.
Ja,
also,
ja. Nee, das war,
und
das,
ich hätte gar keinen Job gehabt. Mhm. Ich hätte mich erstmal irgendwo einfuchsen müssen. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich in irgendeinem Laden erstmal Strickjacken verkauft. Mhm. Also nee, das war nicht, das kann man machen, wenn der Wunsch auch ist, unbedingt in Norwegen zu leben.
Ja.
Das war bei uns, schwang das mit, weil wir das wirklich toll fanden, aber also das, was wir dann da vor Ort gesehen haben, wie das dann in der Praxis aussieht und so, war dann nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe.
Das ist schon ein Unterschied, ob du als Touri da bist. Wenn wir waren ja letztendlich ein paar Monate über die Zeit, kann man sagen, schon ein paar Jahre, immer wieder in Norwegen. Mhm. Aber es ist noch eine andere Nummer dazu.
Richtig. Und weil du nämlich auch da, du hast die Freiheit als Touri hinzufahren, wohin du möchtest. Du suchst dir das aus und nächstes Jahr gucken wir uns die Ecke an, mieten uns für 3 Monate oder 2 Monate, was weiß ich, eine Ferienhütte da und da und schreiben erstmal ein Buch oder was immer wir da auch immer so gemacht haben. Und das ist eine unglaubliche Freiheit. Aber wenn du irgendwo hingehst, bist fest angestellt, an diesen Ort gebunden, dann sieht das auf einmal ganz anders aus und dann hast du keine Freiheit mehr.
So.
Und das ist wieder der Moment, wo du verstehst, wogegen tausche ich diese Freiheit ein?
Ja.
Das muss schon Sinn machen.
So.
Also entweder, weil ich da etwas tun kann, was ich zu Hause nicht tun kann, oder weil es die Umgebung ist, die ich unbedingt haben möchte.
Ja.
Wenn ich mein ganzes Leben davon träume, nach Australien auszuwandern, weil mein größter Traum ist ein Schafarm und die kann ich in Wanne-Eickel nicht haben, dann ist das so ein Ziel. Und wenn ich das mal ausprobiert habe, vielleicht kann ich mal Work and Travel auf einer Farm machen, vielleicht kann ich das mal durchspielen, vielleicht kann ich mal ein Farm-Sitting machen, indem ich dir mal auf eine Farm 3 Monate aufpasse, dann weiß ich, ob ich das kann.
Genau.
Das ist was anderes. Dann ist das Ganze auch mit Freiheit verbunden. Aber wenn du plötzlich das Gefühl hast, deine Freiheit ist beschränkt.
Ja. Dann.
Ne? Ja, dies und das können sie da nicht mehr machen. Die hat uns ja einiges erzählt. Und dies und das. Und wundern Sie sich nicht über das Essen. Das ist sehr teuer. Naja, das wussten wir auch. Also hier ist das ja schon ein, wenn Sie einen Familienausflug machen, dann geht das höchstens in die Pizzeria.
Ja.
Da haben wir gedacht, na, also komm, wir gehen auch woanders essen. Aber solche Sachen. Und spätestens bei dem Satz und Ihren Weinkeller lassen Sie zu Hause, weil Sie müssen auf alles Zoll bezahlen.
Ja.
Da habe ich nur gedacht, ja, aber ich muss doch die Freiheit haben. Ja, ich weiß, dass Wein in Norwegen teuer ist, aber wenn ich eine gute Flasche Wein trinken möchte, dann kaufe ich sie mir, ne? So. Da gehe ich einfach anders ran. Das ist meine Freiheit. Und da habe ich gedacht, das kollidiert jetzt aber hier kräftig.
Ja, genau. Und da hat sie auch noch gesagt, weil das ist schon ein bisschen her, aber dass sie, und dann erwarten wir natürlich auch, dass sie sich hier irgendwie ein Haus kaufen. Das ist so hier bei uns. Also rübergehen können sie natürlich eine Wohnung, die stellen wir ihnen, aber dann werden sie schon ein Haus. Das heißt, es wird eigentlich erwartet, dass wir uns jetzt so richtig über die Jahre, Jahrzehnte hinweg festlegen.
Ja.
Und wir, unser Lebensziel war ja immer so, also sowohl beruflich, aber auch privat, dass wir schon ein Maximum von Freiheiten haben wollen.
Ja.
Also wir wollen uns nicht, wir haben uns nie mit dem, ach weiß ich, mit dem Darlehen für ein großes Haus, auch Kinderwunsch, das war bei uns beiden sehr klar, nicht weil wir Kinder nicht mögen, aber wir haben andere Lebensziele und da würden wir Kindern nicht gerecht werden und das ist gut dann zu wissen, okay, das wollen wir nicht und diese Freiheiten, die haben wir uns auch genommen, ja.
Aber das ist ein Lebensentwurf und der hat bei uns eben mit Freiheitswillen auch zu tun, so wie wir jeder für sich in seiner Art den auch versteht. Und bei uns beiden passt das eben auch so zusammen.
Ja,
das ist ja toll.
Ja.
Und
tjo, also L.A. ist es nicht, Norwegen ist es nicht, Schleswig ist es.
Ja, das ist so eine Alternative.
Ja, und wie? Ne?
So, du weißt. Es gibt doch diese lustigen T-Shirts, wo immer so draufsteht, so New York,
ja.
Los Rom, Angeles,
Paris,
Rom und dann Schleswig. Und Schleswig.
Ja, so.
Toll.
Aber wir haben eben die Wahlfreiheit und wir sind flexibel und das brauchen wir auch. Also du noch mehr als ich. Ja. Ich mag es manchmal gern, aber das ist eine Sache zwischen dir und mir. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann tut es manchmal mir richtig gut, wenn du sagst, komm, mach das oder zieh das an oder wie auch immer. Also ich bin nicht so drauf verpicht, jetzt immer so das letzte Wort, die letzte Freiheit zu haben, zu entscheiden, sondern manchmal ist es auch schön. Bei Kindern weißt du das auch, wenn die sind übernächtig, denen fallen schon immer die Augen zu, die wollen aber noch nicht ins Bett, weil sie vermissen ja sonst was und das ist gerade so schön. Dass man dann sagt, so, ich übernehme jetzt die Entscheidung für dich, du gehst jetzt ins Bett, je nach Größe des Kindes schnappst du dir das und ab ins Bett, gute Nachtgeschichte und Gutes. Mhm. Das ist erholsam, manchmal so schön.
Aber es ist ja keine Einbuße der Freiheit, weil du, wenn du frei entscheiden kannst, hast du grundsätzlich ja ein grundsätzliches Gefühl von Selbstsicherheit und dir fällt kein Zacken aus der Krone, wenn du dann mal irgendwen anders ranlässt. Das ist ja auch deine Freiheit.
Ja,
du hast die Freiheit, auch mal die Verantwortung abzugeben. Mhm. Das ist es ja. Eine Entscheidung bedeutet immer eine Verantwortung. Mhm. Für die Situation. Hm. Das kennt ihr doch alle. Irgendein Vollhonk in eurer Gegenwart sagt, so, und du entscheidest jetzt, wo wir heute Abend essen gehen. Hm. So, ihr wollt euch alle treffen, ihr geht in eine bestimmte Kneipe, die du ganz schön findest. Hm. So, und dann sitzen deine Kumpels, deine Freundinnen oder so, mit wem du auch immer unterwegs bist in dieser Kneipe. Der eine guckt rum und sagt, naja, hübsch ist ja auch was anderes. Der nächste sagt, das Essen schmeckt aber gar nicht. Hm. Du fühlst dich verantwortlich.
Ja.
Das nächste Mal hältst du den Mund und sagst, ich gehe hin, wo ihr hin wollt, weil du keine Lust darauf hast. Mhm. Und schon ist deine Freiheit ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben auch manchmal ein bisschen Angst vor der Verantwortung.
Ja, weil Freiheit heißt Verantwortung. Mhm. Ja, na klar.
Du willst den Familienurlaub diesmal unbedingt mal endlich am Meer haben. Mhm. Du und die ganze Zeit sind deine Lieben dabei und nölen, weil die Ostsee ja nun nicht irgendwie, ich weiß nicht, was ist, was sie sonst immer so toll fanden. Du hast aber gar nicht das Portemonnaie dafür. Mhm. Das wollen sie aber gar nicht sehen, sondern sie meckern die ganze Zeit. Mhm. Du fühlst dich verantwortlich. Mhm. Du hast nachher schon richtig Angst, solche Entscheidungen zu fällen. Mhm. Weil du weißt einfach, das heißt, deine Freiheit wird eigentlich eingehen. Mhm. Und die anderen haben die Freiheit, nehmen sich auch die Freiheit raus, zu meckern, wer sie wollen.
Mhm. No? Gegensatz von Freiheit ist ja eigentlich,
Angst.
Genau.
Das Witzige ist, es ist nicht unbedingt die Kette oder die Fessel, sondern natürlich, damit bist du unfrei. Aber da das im Kopf stattfindet, ist ein Gefühl.
Angst
Freiheit ist ein Empfinden.
Ja.
Ist das Gegenteil die Angst. Die Angst, Konsequenzen zu haben, wenn du dich gegen deine Fesseln auflehnst, wenn du dich frei machen möchtest, wenn du Entscheidungen fällst, wenn du irgendwas tust, dann wirst du geschlagen und so weiter. Darum gibst du dieses schöne Zitat, die Gedanken sind frei.
Ja. Und man könnte auch sagen, jetzt psychologisch, Angst entsteht im Kopf, aber Freiheit auch.
Ja.
Na, so. Mhm. Aber wir leben in einer Zeit, in einem Rechtsruck, in vielen Ländern, wo die Angst eigentlich die Überhand nimmt. Und wer Angst hat, der versucht sich irgendwie zu schützen und der versucht Sicherheitsregeln aufzustellen und die versucht, ja, da kommen auch so klare Regeln und da kommt auch leider Gottes dann sehr schnell auch der Ruf nach klaren Führern. Ne? Das Wort Führer haben wir schon mal gehabt in unserem Land. Also so, die auch sagen, wenn ich die Freiheiten einschränke, in vielerlei Hinsicht, in jeder Hinsicht, dann gibt es mir das Gefühl von Sicherheit, ja. Dann habe ich klare Regeln. Und wer gegen diese Regeln verstößt, der wird aber mindestens abgeschoben, wenn nicht Schlimmeres. So in diese Richtung geht vieles jetzt, ne?
Ja, weil das ist auch wieder die Angst. Weil wir natürlich wissen, also ich bin ängstlich, ich bin in meiner Freiheit eingeschränkt. Ich bin nicht mehr so frei, abends alleine als Frau auf einem Bahnhof zu stehen oder abends um 11 mit dem Zug nach Hamburg zu fahren oder oder von der U-Bahn nach Hause zu gehen. Ich habe immer die Angst als Begleiter und sehe, dass andere sich die Freiheit rausnehmen, eben wie einige besoffene Kerle mich anpöbeln oder womöglich Schlimmeres, diese Bilder, die jetzt überall immer grassieren, dass es irgendwer ist, der mit dem Messer in der Busch wartet. So. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass ich mich in meiner Freiheit eingeschränkt fühle, aber sehe, dass andere sich die Freiheit für sowas eigentlich einfach nur rausnehmen. Dass die genauso verängstigt sind, sehe ich natürlich in dem Moment nicht. Und dass die diesen Blödsinn machen, weil sie schon eine Hirnwäsche hinter sich haben, sehe ich vielleicht auch nicht. Ich sehe ja nicht in dem Moment in die Köpfe dieser anderen Vollpfosten.
Du hast Angst.
Ich habe Angst. Und ich glaube, dass die gar nicht so unberechtigt ist. Aber der Ruf dann nach strengeren Regeln, härteren Bestrafungen und so weiter, führt ja im Grunde gar nicht dazu. Sondern der führt dazu, dass Leute sich noch mehr dagegen auflehnen und gar nicht begreifen. Also die Leute, die wirklich gegen die Gesellschaft in irgendeiner Form sich auflehnen, kriminell sind und so weiter, die lassen sich von so ein paar Strafen noch nicht abhalten. Das ist ja das Schlimme.
Es gibt sogar Studien, dass in Ländern, auch wie in den USA, in einigen Bundesstaaten, wo es die Todesstrafe gibt, mit dem Ziel eben so dass Morddaten und so weiter verringert werden. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Genau der Gegenteil. Weil wenn dann jemand wirklich tatsächlich sagt, er weiß, dass er, wenn er erwischt wird, dann getötet wird durch den Staat, dann hat er überhaupt keinen Blick mehr dafür, dass man jetzt aufhören könnte oder dass man irgendwas anderes.
Ja, es setzt dieses jetzt ist sowieso schon alles zu spät ein. Und genau dann gibt es so eine Blutspur. Das ist überhaupt nicht schön.
Das gibt passend zu unserem Thema mal wieder so auch eine Theorie. Die Terror-Management-Theorie finde ich sehr interessant. Habe ich jetzt auch, als ich mich vorbereitet habe, zum ersten Mal von gehört. Die basiert auf der Idee, dass in dem Moment, wo Menschen bewusst sind über ihre eigene Sterblichkeit, also über einen eigenen Tod haben, dass das in Menschen auslösen kann, Angst auslösen kann. So. Und um diesen Terror praktisch zu bewältigen, suchen sie nach Sicherheitssystemen, die Sinn und Stabilität bieten. Also in dem Moment, und wir werden uns, wir müssen nur die Nachrichten anmachen, wir sehen die Bombenanschläge im Gazastreifen, in Ukraine. Uns wird eigentlich täglich bewusst, dass wir sterblich sind und dass es auch sehr schnell gehen kann, dass unser Tod sehr schnell kommen kann. So. Und all diese Atmosphäre, die wir jetzt im Moment haben, wirtschaftliche Unsicherheit, Kriege, die wirklich sehr, sehr dicht gekommen sind, die lösen auch in empfindsamen Menschen genau diese Angst aus und als Folge dessen, als Angstbewältigung, wir brauchen härtere Maßnahmen, wir brauchen mehr Regeln, wir brauchen eigentlich auch Parteien, die eben rechts, im wahrsten Sinne rechts sind. Und womöglich gibt es einige, die sagen, jetzt brauchen wir auch noch einen starken Führer. Leute, ne? Also mit Brecht, ne, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das Koch.
Ja, weil sich das so, also das zeigt die Geschichte, immer gegen die eigene Bevölkerung dreht.
Ja.
Irgendwann, das ist eben nicht nur der syrische Jugendliche, der ins Kreuzfeuer gerät, sondern dann ist es so, sind es alle Jugendlichen. Und irgendwann sind es alle Schwarzhaarigen oder Dunkelhaarigen oder keine Ahnung wer. Und dann wird aussortiert und dann kommt plötzlich dieses, das haben wir ja schon gehört, Immigranten, Migranten, alle raus und das bis zur zweiten Generation und ach, was weiß ich, was da alles ist. Wo du dich immer nur an den Kopf hast und sagst, Leute, habt ihr irgendwann mal was von Völkerwanderung gehört? So in der Geschichte mal. Das Schlimme ist ja auch, dass das alles immer mit sehr viel Unwissen verbunden ist.
Genau.
Ich weiß, es ist eine kurze Geschichte, aber ich muss sie an dieser Stelle mal erzählen. Es ist wirklich Jahre her. Es ist Jahre her, da habe ich in der U-Bahn in Hamburg, ich hatte gearbeitet und bin mit einem Model nach Hause gefahren. Ja. Die ist drin geblieben. In der U-Bahn, ich bin an meiner Station ausgestiegen, ein schwarzes Mädel, ganz süß. So, und ich bin raus und tschüss und so und bin runter. Und in meinem Waggon waren so fünf, ja, wie soll man das mal nennen? Also wir haben damals Skinheads gesagt. Also das waren augenscheinlich rechte Vögel. so mit Springerstiefeln zu der Zeit glatt rasiert, wie man sich das so, also kahl geschoren und so, wie man sich das vorstellt. Mhm. Und in der Nähe von unserer Wohnung, also ein paar Straßen weiter, war eine Kneipe, die ab und zu so ein rechter Treffpunkt war. Mhm. Und da waren die hin unterwegs. Und die sind vor mir gewesen und sind dann in einen Eingang, ich habe das gar nicht mitgekriegt, auf einmal sind sie dann bei Opedello aus dem Eingang raus und haben mich dann umkesselt und ey, du, mit der Schwarzen unterwegs. Und wie das dann halt so ist, schön in Hamburgisch. Und dann haben die mich da wirklich in diesen Vorraum, in diese Ecke von Opeldello, vom Eingang da rein und haben Wahnsinn wirklich richtig, richtig aggressiv geworden. Und da sagt der eine zu dem anderen, ey, Pavel, hau immer eine rein. Und ich fing höllisch an zu lachen. Und ich sag, das hat er jetzt nicht gesagt. Und der guckt, ich war ganz irritiert, da fängt dieses Opfer da an zu lachen. Ich sag, er hat nicht Pavel gesagt. Ich sag, Pavel, hallo,
Welchen Ursprung, ne?
Welchen Ursprung? Pole oder was? Willst du mir hier wirklich was erzählen? Mensch, werdet erwachsen, ihr kleinen Jungs. Was sagst du dir? Ja, hör auf mit dem Scheiß. Das Mädel, mit dem ich unterwegs bin, die ist in Barmbek geboren. Die kann nicht mal irgendwas anderes. Die ist hier geboren, die hat einen deutschen Ausweis. Wahrscheinlich genau wie du. Und du kommst aus Polen. So, und du?
Und?
Ja, dann habe ich sie stehen lassen. Ich war so sauer.
Bist du mutig? Ja, wenn Annika sauer wird, dann das
und haben wir auch gespürt. Und ich hatte richtig Schiss.
Hast du?
Ich hatte richtig Schiss.
Aber du kannst ja, du quatschst aber auch die Leute, also erstmal, du kannst denken, trotz Stress.
Ja, das finde ich gut.
Und du quatschst die Leute in die Ecke.
Ja, aber das war doch wirklich unter aller Würde. Und da, also wirklich. Die, weißt du, da den Aria raushängen lassen?
Ja.
Und nö, Leute, wirklich?
Zur Nachahmung nicht unbedingt empfohlen, sag ich mal so. Es sei denn, du bist
Annika. Ich hatte Glück, weil der das sagte.
Ja, ja. Mann, oh Mann. Hilfe rufen oder sowas?
Wäre der Jan mehr. Gesagt, hätte ich keine Möglichkeit gehabt.
Um Hilfe rufen kam der nicht in den
Sinn. Ja, war ja keiner.
War keiner.
Die Baldo drüben, die Kneipe war dicht, war irgendwie Sonntagabend oder so. Keine Ahnung. Ist ja keiner bei uns. Das ist ja auch Industriegebiet. Der Blindenverein, der war zu. Opedello, es war Sonntagabends irgendwie 10 oder so. Es war ja alles dicht.
Ja.
Ja, schick.
Meine Güte.
Ganz toll.
Ja, aber wie gesagt, bei dir ist es so, dich nachts in den Wald auszusetzen, da hast du ein Problem.
Oh, das geht schon um 7 Uhr, wenn es dämmert nicht.
Aber dich irgendwo, wo du mit Menschen reden kannst, dann fühlst du dich eigentlich sicher, ne?
Ja, da habe ich auch nicht diese Urangst. Nee. Ich weiß nicht warum, das ist so völlig bescheuert. Aber, also.
Naja, okay. Aber nochmal zu dieser wunderbaren Theorie, ne, dass sie wirklich sagen, also je mehr du mit Krank und Tod und so weiter konfrontiert wirst, nehmen wir mal das Beispiel, haben wir ja nun alle erlebt, Lockdown während der Pandemie, wegen der Corona-Zeiten. Es wurde verpflichtend, dass wir Masken tragen und dies und das und jenes. Aber viele von uns, wir beide auch, ne, waren noch bereit, das zu machen, um einfach Tod und Sterben möglichst zu vermeiden.
Entschuldige bitte, eine Maske, das ist ja nur nicht das. Wir waren ja in Japan, da läuft zur Grippezeit alles mit einer Maske rum. Das ist für die, also wenn jemand erkältet ist, setzt er in Japan eine Maske auf, damit er die anderen nicht ansteckt.
Und hat auch Handschuhe an, Taxifahrer haben immer
Handschuhe. Immer weiße Handschuhe, es geht um die Keime. Deshalb, es ist ja immer alles ziemlich pieksauber. Das verstehe ich und das finde ich im Gesundheitswesen völlig selbstverständlich.
Trotzdem, also, ne? Also es kam auf der einen Seite, ja, es wurde gemacht, aus verschiedenen Gründen. Es hat auch polarisiert. Es gab Menschen, die fanden das schlimm und im Nachhinein ist man immer klüger, kann man sagen, war das gut?
Naja, entschuldigt bitte, ich habe im Krankenhaus gelegen, als die Epidemie losging und Pandemie losging und ich hab die Leichenwagen gesehen und ich habe gesehen, was auf der Intensivstation los war. Das war kein Scherz.
Nein,
und da kann ich doch eine kleine Maske aufsetzen, da wollte ich doch nicht in Ohnmacht. Da haben Leute getan, als ob sonst was passiert, weil sie eine Maske aufsetzen mussten.
Also das sind so bestimmte Sachen, das sagen auch Politiker, wie den Schulunterricht zu Lockdown in der Schule, das war schon eine Sache, wo man im Nachhinein weiß, war nicht gut. Die Schäden haben wir immer noch bei Kindern heutzutage zu spüren. Im Nachhinein weiß man es, aber trotzdem.
Naja, also sagen wir mal so, wir wissen aber nicht, was passiert. Wir hätten wir das alles nicht gemacht. Wir haben ja Länder, die überhaupt nichts gemacht haben, wie Brasilien oder so, wo es Unmengen an Tote gab. Das wird immer gern mal unter den Tisch gekehrt. Also ich finde es leicht im Nachklapp dann darüber zu reden. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir hatten auch alle richtig Angst.
Genau, das meine ich jetzt eben. Ich finde es auch gut, im Nachklapp nochmal, falls nochmal sowas passieren könnte, ja. In anderen Kram, dass man überlegt, das machen wir genauso, das machen wir nicht, das war zu viel und so weiter und so fort. Aber nochmal, in dem Moment, wo eben sowas passiert, wo die Angst hochkommt, Krieg, Pandemie, all diese Geschichten, da haben natürlich autoritäre und populistische Politiker so richtig Hochwasser, da die versprechen Sicherheit.
Ja.
Und die haben klare Feindbilder, die sagen so. Und dies und das und jenes. Und das ist, Entschuldigung, auch für infrastrukturierte Menschen ist das nachvollziehbar. Und dann wird eben die Freiheit ganz klar eingegrenzt. Und da gibt es viele Menschen, die sagen, ja, richtig so, weil er schützt uns ja. Dann haben wir wieder die Angst vor dem Sterben, die Angst vor dem Tod.
Und das finde ich auch verständlich. Ich finde es eben nur schlimm, wenn Politiker damit so rumspielen.
Ja.
Wenn sie die Angst der Menschen benutzen, um dann das zu schüren.
Ja.
Also ne, ich habe ja die Geschichte gehört, dass es da einen Präsidentschaftskandidaten gab, der sich hingestellt hat und während des Wahlkampfes wirklich gesagt hat in Amerika, dass es irgendwo Mexikaner gibt, die Hauskatzen essen.
Na ja, ja, ja. Ne? Ja.
Diese schlimmen Mexikaner.
Ja, ja.
Und das ist natürlich sowas, da liegt jeder, das ist, also für jeden Satiriker ist das Gold, weil da liegt man unterm Tresen. Das ist einfach nur so bescheuert. Aber ich bin sicher, dass wieder hunderte von Menschen losgezogen sind und haben das geglaubt. Die schlimmen Mexikaner, die ja Katzen essen. Hui. Ja. Das war eindeutig eine Ente. Es war eindeutig Mist.
Ja.
Das ist richtig Quatsch.
Ja.
Und Trump liebt das, mit solchen Sachen loszuziehen,
ja.
Wo man dann immer nur denkt, also Intelligenz ist auch was anderes.
Und der,
ne,
behauptet einfach Sachen, egal ob es stimmt oder nicht.
Mhm. Das ist erstmal raus.
Und das ist immer raus. Und da kommt so ein Phänomen bei Menschen, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Bei Bildzeitung auch in vielerlei Hinsicht. Ne? Das kann nicht sein, dass sie einfach nur eine Meldung so raushauen. Doch, es kann sein.
Ja.
Die haben eine ganze Rechtsabteilung, die dann abchecken, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, wie viel Klicks bekommen wir dafür, wie viel Aufmerksamkeit kriegen wir. Also all diese Geschichten. Also es gibt wirklich Politiker, wie auch Medien, die hauen einfach Sachen raus und halten sich nicht an zum Beispiel journalistische Regeln oder sowas. Ne?
Und es wird einfach, das haben wir in unserem Umkreis selber beobachtet, Unwahrheit gedruckt. Richtig. Ja. Unwahrheit. Da wird etwas behauptet über Menschen, die da gar nicht arbeiten zum Teil, worüber da gelästert wird. Oder wo du ganz genau weißt, der hat damit gar nichts zu tun, kriegt aber erstmal eine Breitseite.
Ja.
Und das ist sehr schwer, sich davon wieder runterzuarbeiten. Oder alle springen nochmal auf den Zug drauf aus. Am schlimmsten sind solche Verleumdungen wie sexueller Missbrauch oder irgendwie sowas, das kriegst du einfach überhaupt nicht wieder raus. Das kann wirklich absoluter Bullshit sein.
Ja.
Es kann sogar von Staatsanwaltschaften und von allem kann belegt werden, dass das Quatsch ist. Und trotzdem geht es immer wieder los.
Ja. Und das wirst du, das. Ja.
Und die Polizei untersucht und sagt, also wirklich, derjenige war an dem Tag noch nicht mal in Deutschland. Trotzdem, das ist einmal gedruckt und dann schwingt das immer so mit. Und andere, wo es wirklich notwendig wäre, die haben so viel Geld und Einfluss, dass es dann nicht weitergeht. Und die können sich dann irgendwie aus solchen Sachen rauswinden. Gerechtigkeit ist anders. Und bei solchen Sachen, das beobachten wir normalen Menschen natürlich, wir sind nicht voll blöd und fühlen uns dann immer in unserer Freiheit auch eingeschnitten und sagen, wieso nehmen sich andere solche Freiheiten raus? Wieso darf ich einfach verarscht werden? Wieso, und ich, also da sind Leute, die ziehen Millionen ab von irgendwas und ich kriege schon einen roten Brief, wenn ich meine Steuer 10 Minuten zu spät einreiche.
Kriegst du schon eine Mahnung, ja.
Dann kriegst du schon eine Mahnung, weil der Computer dir das ja erzählt oder keine Ahnung was. Aber du selber wartest auf die Erstattung der Versicherung erstmal 4 Jahre. Und kriegst immer noch kein Geld, obwohl dein Haus abgesoffen ist und du eine Versicherung hattest. Also das ist so, und diese Ungerechtigkeit, die macht dich ja auch so wütend.
Ja.
Und dann fühlst du dich wirklich wie so ein Kleiner und fühlst dich hilflos.
Ja.
Und Hilflosigkeit ist immer etwas, ja, was freiheitlichem Gefühl, Selbstbewusstsein, Selbstwert so entgegensteht.
Da haben wir wieder den Anfang. Ne? Es gibt so schöne Zitate, kommen, also Nelson Mandela natürlich. Der hat gesagt, frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu sprengen, sondern so zu leben, dass auch andere ihre Freiheit erlangen können. Da haben wir wieder den Punkt, wo hört deine Freiheit auf, ne? Mhm. Wo du die Freiheit anderer denn einschränkst. Das geht
richtig
nicht.
Ja. Mhm. Mahatma Gandhi, darf ich?
Hau raus.
In dem Moment, in dem der Sklave beschließt, kein Sklave mehr zu sein, fallen seine Fesseln. Freiheit und Sklaverei sind geistige Zustände.
Ja, ja, Angst entsteht im Kopf.
Richtig.
Freiheit auch. Komm, Gandhi hat noch, der hat ja sowieso so vieles gesagt. Freiheit ist nichts anderes als die Möglichkeit, besser zu werden. Besser zu werden. Mhm.
Ja, und so, dir zu überlegen, was du haben möchtest oder ja, was du machen möchtest. Vielleicht liebe ich deshalb Lesen so.
Mhm.
Weil das ist eine unglaubliche Freiheit.
Da werden wir eine schöne Sendung draus machen. Da habe ich Lust zu.
Überlesen.
Die Freiheit, ne, im Lesen.
Ja. Genau. Weil du, also selbst wenn man krank ist, du liegst da nieder, dein Körper macht überhaupt nicht mit, aber du schlägst die Buchseiten auf und du stehst auf einmal in Hawaii unter einem, oder auf Hawaii unter einem Wasserfall. Hast eine Frangipani im Haar und auf einmal bist du schlank und begehrenswert.
Ja.
Und lauter solche Sachen. Du kannst dir, oder du fährst mit dem Snowmobil durch Alaska oder sitzt in einem Café in New York. Du kannst lesen, du kannst wo immer du was immer du willst. Du hast die Freiheit, im Gedanken überall hinzureisen.
Mhm.
Deshalb wieder mein Lieblingsspruch, die Gedanken sind frei.
Und noch
ich liebe diesen.
Ja, und komm, wir haben euch jetzt ein paar Zitate um die Ohren.
Ja, mach mal.
Erich Fromm, passend zu deinem Thema. Freiheit ist nicht nur die Abwesenheit von Zwang, sondern die Möglichkeit, das zu tun, was man wirklich will.
Mhm.
Was man wirklich will.
Was man wirklich
will? Was man wirklich will.
Will.
Also wenn du willst, wenn du, und das ist
ich
eben die Frage.
Akustisch macht nicht. Zwischen der Cocktailtomate und dem Duck.
Du bist schon wieder in der Karibik irgendwo. Nein, aber wirklich zu sagen, ich will das, genau das.
Ne?
Und ich möchte mich jetzt eine Stunde mit meinem Buch verkrümeln und mich in diese Fantasiewelt zu verziehen. Oder ich möchte jetzt mich aufs Fahrrad setzen und eine Runde die Sonne genießen. So, ich nehme mir die Freiheit. In dem Rahmen, wo ich nicht die Freiheit anderer daneben beeinflussen, finde ich schön.
Oh, das kennt ihr doch, wenn ihr Kinder abhalten wollt, ne, von irgendwas, beziehungsweise die sind ganz vertieft, die sind im Flow, die basteln mit ihrem Lego und oder die lesen irgendwas im Buch und du kommst und sagst, ne, essen, oh Mama,
ja, oder
Oma.
Oder die hören dich gar nicht, weil sie sind so vertieft in ihrem
Kommst du jetzt essen? Alles klar. Ne? Das ist so niedlich.
Ja.
Und das zeigt, die sind ganz woanders.
Ja.
Die haben die Freiheit. Das ist ein freiheitliches Gefühl.
Ja.
Das ist toll. Und jeder von uns kennt das, wenn er die Freiheit nicht hat. Du bist gezwungen. Du hast den ganzen Tag hast du irgendwas auf der Liste. Und du musst noch dies machen. Du musst dies und das Kind noch einsammeln. Du musst noch das und das erledigen. Und Wäsche wartet auch noch. Und du musst noch zur Arbeit. Und du musst noch dies. Und dieses Müssen dahinter.
Ja.
Dann merkst du irgendwann Mental Overload. Ne? Dein Kopf ist zu voll. Und du merkst dieses Grummeln in der Bauchgegend, so dieses, dann fängt das auch schon an, psychosomatische Folgen zu haben, dieses Freiheitsgefühl, ne?
Und du bist richtig ungnädig, wenn du nicht die Freiheit, wenn du zu sehr belagert bist oder wenn du nicht mal zwischendurch deine Rückzugswege hast, dann kannst du richtig grandig werden.
Ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen und die sagte, sie fühlt sich im Moment einfach ein bisschen vom Leben müde. So ein bisschen, das Leben ist anstrengend. Ne? Mit Kindern und Beruf und auch der Beruf ist aufwühlend und da fühlt sich sehr oft verantwortlich, merkt, dass sie viele Dinge nicht ändern kann und dass ihre Therapien, die sie anbietet und so, dass die dann von anderen wieder kaputt gemacht werden und dass sie viele ältere Leute nicht so behandeln kann, wie sie sie gerne möchte. Ja. Und lauter solche Sachen. Also das kommt alles noch mit dazu. Mhm. Und dass sie manchmal sagt, sie ist einfach nur kaputt.
Ja.
Und dass sie sich so unwohl fühlt. Ja. Und dann kommt so dieses Niedergedrückte. Und das ist, wenn dein natürlicher Freiheitswille stark eingeschränkt ist, weil du ständig dich mit etwas beschäftigen musst, was du eigentlich gar nicht so willst.
Genau
das so. Ist zu viel davon. Ja. Das kann man mal eine Strecke durchhalten, weil ich dann auch ein Ziel sehe.
Ja.
Und ich weiß, dann habe ich meinetwegen Urlaub oder dann habe ich einen anderen Job oder ich ändere da etwas.
Ja.
Ich arbeite auf einen Abschluss hin oder sowas.
Ja.
Aber wenn das nicht ist und ich fühle mich so richtig am Ende, dann muss sich die Situation wirklich ändern. Wir brauchen diesen Freiheitsgedanken. Ne? Martin Luther King.
Na, hau raus.
Freiheit wird niemals freiwillig vom Unterdrücker gegeben. Sie muss vom Unterdrückten eingefordert werden.
Ja.
Also du kannst nicht darauf warten, dass dein Chef zu dir kommt und sagt, also bis jetzt habe ich Ihnen ja nie eine Frühstückspause zugestanden, jetzt kriegen Sie die. Also das kann nur passiert sein, wenn er inzwischen die Erleuchtung hatte oder zum Glauben gefunden hat. Ansonsten glaube ich dazwischen.
Das heißt, du musst Mut haben, du musst den Mut haben, die Freiheit einzufordern.
Ja, und zu sagen, also tut mir leid, aber mir steht eine Pause zu.
So, und keiner kann in deinen Kopf gucken. Und wenn du denkst, sie müssen das doch merken, weil ich bin da so schlecht drauf. Nein. Also Mund aufmachen. Und jetzt kommen so langsam zum Schluss. Na, ist schon wieder Zeit, ist bald wieder um. Benjamin Franklin finde ich auch wunderbar. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Und das können sich all die Menschen, die Richtung rechts wählen wollen und damit sympathisieren, bitte jetzt mal ganz dick hinter die Ohren hauen. Und ich sag's nochmal, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.
Mhm.
Die Sicherheit und die Freiheit.
Darf ich zum Schluss noch einen Annika dazu tun?
Ah, die Annika? Die, Anu, die ist immer gut, die ist gut.
Und zwar habe ich mir was notiert, was ich irgendwie gut fand. Freiheit ist eine seelische Notwendigkeit, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Und der Mensch braucht Freiheit, um überhaupt zu wissen, wer er ist.
So.
Wenn ich frei denken und fühlen und handeln darf, der fühlt sich eigentlich wie abgeschnitten von sich selbst.
Ja.
Und das ist das Schlimmste, was uns Menschen eigentlich passieren kann, dass wir so einen Identitätsverlust haben. Das finde ich besonders wichtig. So.
Sehr schön. Also es wäre schön und denk gerne, vielleicht können wir ja so ein paar, wir wollen ja nur Impulse setzen, aber vielleicht könnt ihr in den nächsten Tagen mal ein bisschen drüber nachdenken, wo in eurem Leben fühlt ihr euch wirklich frei, wo fühlt ihr euch wohl, wo in eurem Leben hattet ihr vielleicht oder haltet ihr so an Sicherheitsnetzen fest, die gar nicht mehr notwendig sind dazu, wo schränkt ihr auch selbst eure Freiheit ein und unterscheidet das beides und dann überlegt mal, was ihr für Träume habt, was wollt ihr noch in eurem Leben noch alles machen, welche Freiheiten wollt ihr euch nehmen?
Also ich weiß nur, dass viele Menschen, die auch so gescheiterte Beziehungen in ihrem Leben hatten, was ja irgendwie die meisten auch von uns haben, eigentlich oftmals sagen, also ich fühlte mich eigentlich, ich war nicht mehr ich selbst, ich fühlte mich hilflos, ich war wie von mir abgeschnitten, letztendlich unterm Strich, ich fühlte mich nicht frei, ich durfte nicht frei entscheiden, lauter solche Sachen. Das heißt, der Freiheits-, dieser Selbstbestimmungsdrang, den wir haben, selber zu entscheiden, was gut für mich ist, der würde dann sehr beschnitten.
Oh,
das ist etwas. Ja. Oder man hat die ganze Verantwortung abgekriegt.
Und so, auch
mach
toll,
du mal. Auch schick.
Ja, bestimmt du mal. Nee. Also, ihr Lieben, teilt gerne, wenn euch das Thema interessiert. Ja. Teilt die Folge doch gerne mit anderen Leuten, die sich vielleicht auch mehr Freiheit in ihrem Leben wünschen. Und ach, ich sag mal einfach so, ne? Bleibt frei, so gut es geht und vor allen Dingen bleibt neugierig.
Ja. Feel free.
Feel free, ne? And be stay curious so. Und dann hört ihr dann nächsten an der Tür wieder bei uns rein. Klar, nämlich wenn es heißt, ne?
Psychologen beim Frühstück.
Wir sind so frei. Super. Ja. Bis nächsten
beim
Sonntag.
Beim Frühstück.
So, okay.
Ihr dann. Lieben, habt einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und dann bis nächste Woche.
Tschüss.
Ja, tschüss.